herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu unserer neuen Folge des Campus-Podcasts und heute mit der ersten Folge unseres Theo-Talks. Ich bin Tabitha Oehlein, Bachelor-Zweiti, sitze hier mit meiner Kollegin Tina Rundl, auch Bachelor-Zweiti, und mit unserem Special-Guest Volker Rabens, Professor Volker Rabens, der noch Professor für biblische Theologie an der CVM-Hochschule.
Ja, hallo auch von mir. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Rabens. Wir haben Ihnen zum Einstieg, so kennt man ja, so Fragen mitgebracht, um so ein bisschen so ein Warm-up zu haben, damit wir uns alle warm reden können. Das erste ist so eine Entweder-Oder-Frage, und zwar Luther oder Ignatius?
Erstmal ein warmes Hallo auch von meiner Seite. Schön, Sie hier in meinem Büro zu haben. Und ich finde grundsätzlich Luther einen spannenden Menschen, der mir gut gefällt, der natürlich auch seine Schwächen hat, aber Sie wollten ja ein Entweder-Oder. Ich lasse es mal jetzt gerade dabei.
Okay. Wenn Sie sich ein Lieblingsfest im Kirchenjahr auswählen dürften, welches wäre das?
Das wäre sicherlich Pfingsten. Ich habe mich ja ganz viel mit dem Heiligen Geist beschäftigt und bin da ein großer Fan von diesem Fest und daher Pfingsten.
Okay. So, und die letzte Frage, die vermutlich auch für alle ganz interessant ist, und zwar: Wer ist denn Ihr theologisches Vorbild?
Ich habe sehr viele theologische Vorbilder, aber wenn ich mir jetzt so im Moment eins überlegen sollte, dann wäre das der Neutestamentler John Barclay, Nachfolger von James Dunn an der Durham University in England, der mich einfach sehr begeistert auf die Art und Weise, wie er Theologie macht. Sehr nahbar als Mensch. Ich entsinne mich zum Beispiel, als ich selber noch Doktorand war auf der British New Testament Conference und er mich auf ein Bier einlud, sich für meine Doktorarbeit interessierte und zugleich einer der ganz großen Personen ist in der neutestamentlichen Theologie, einen sehr innovativen Ansatz auch zu Paulus hat. Ja, einfach ein toller Mensch und bin ganz glücklich, mit dem auch hin und wieder mal in engerem Kontakt zu sein.
Spannend, vielen Dank. Jetzt würde uns mal interessieren, wenn Sie durch die Stadt laufen würden oder in der Straßenbahn säßen und Sie müssten eine theologische Wahrheit jemandem erzählen. Welche theologische Wahrheit wäre das?
Das hängt natürlich für mich immer sehr damit zusammen, mit wem man da unterwegs ist, ne? Also ich würde niemanden einfach so eine theologische Wahrheit auf die Nase drücken. Und tendenziell würde ich auch eher denken, dass sich so ein theologisches Gespräch oder ein Gespräch über Basics und Wahrheiten eher bei einer Zugfahrt als bei einer Straßenbahnfahrt entwickeln würde. Denn wie gesagt, sonst wird es manchmal, glaube ich, schnell platt und nach dem Motto, das Wichtigste ist, wir alle haben Schuld und müssen von Gott irgendwie von unserer Schuld befreit werden. Das wäre nicht mein Ansatz, aber es wäre sicherlich die zentrale Ansage, dass Gott als Schöpfer dieser Welt uns liebt, dass er mit uns gerne in Beziehung, in Austausch sein möchte, dass er Anteil haben möchte in unserem Leben. So, und von dort aus weitergehend würde man sicherlich dann doch auch auf die Probleme zu sprechen kommen, die dem im Wege stehen. Dazu wäre das Thema Schuld eines, aber es wäre für mich wirklich nur eines, was auch beim Thema, dass Jesus sich so mit uns identifiziert hat, dass er Mensch geworden ist, dass er unseren Tod gestorben ist, nur eine der Dimensionen. Also das eine ist die Täterdimension, das andere ist für mich die Opferdimension, die dort auch eine große Rolle spielt. Menschen, die sich selber auch als Opfer von schlechten Strukturen oder Verrat von anderen Menschen oder wie auch immer fühlen, denke ich, die können einen Jesus, einen Gott, der so nahbar geworden ist, dass er das selber miterlebt hat, mit dem viel mehr anfangen als einer, der, sage ich mal, nur kommt und irgendein Problem löst, was ich anscheinend habe, sondern der von vielen Seiten des Menschseins miterlebt hat und dadurch, dass er unser Menschsein gelebt hat, wir spannenderweise nach Paulus mit ihm auch an seinem Leben teilhaben können, an seinem Sterben und Auferstehen. Ja, da bin ich jetzt schon bei vielen Wahrheiten gelandet, aber das Zentrale für mich wäre sicherlich, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass in dieser Liebe aber immer auch drin steht, dass er sich für Gerechtigkeit einsetzt, dass er sich für uns einsetzt, dass er mit uns in Beziehung leben möchte.
Das haben Sie jetzt gut gemacht. Ich habe mir gerade eben kurz überlegt, so, wir haben dieses Semester, wir Zweitis, beim Herr Keichel gelernt, für jede Predigt und jede Andacht sollte man einen zentralen Satz haben. Und ich dachte mir so, ah, Herr Ramsi, eiern ein bisschen rum, aber Sie haben es jetzt am Ende dann doch tatsächlich.
Ich will ja auch keine Leute anpredigen. Ne?
Ja, aber ich finde trotzdem, also ganz oft braucht man ja schon so einen zentralen Satz. Also man kann ja nicht nur sagen, so, finde ganz, ganz viel wichtig und dann nicht drum herum reden, also, sondern schon auch.
Richtig, aber für mich ist das Entscheidende, wie gesagt, dass ich sowas eigentlich nur im Gespräch entwickle. Ich würde niemals jetzt, was ich jetzt ja so eine Kurzzusammenfassung vom Evangelium mal gemacht habe, gerade für Sie, würde ich niemals als Narrativ vor jemanden abspulen, sondern das entwickelt sich an verschiedenen Punkten. Hat dieser Mensch Fragen? Hat er Probleme? Hat er, geht's ihm gut? Wie auch immer. An der Seite kann man anhaken, einhaken und dann weitermachen und je nachdem mehr auf der Sonnenseite des Lebens landen oder mehr auf der eher dunkleren Seite. Und das Tolle ist eben, wie gesagt, dieses Teilhaben von Jesus in unserem Leben hat ja beide Dimensionen eben auch gehabt. Und so ist aus dieser Geschichte doch sehr viel rauszuholen, was auch das Spezielle, denke ich, in unserem Glauben ist, am Christentum, keine andere Religion hat diesen Gedanken, dass sich Gott so weit dem Menschsein nähert und nicht nur nähert, sondern eben selber Mensch wird und sogar stirbt, was ja ein Novum ist an der Stelle.
Vielen Dank. Wenn wir schon mal über das Thema auf Leute zureden, sprechen, Sie haben uns im Vorfeld zu diesem Podcast erzählt, dass Sie auf Konferenzen dieses Jahr, vermutlich noch dieses Jahr, sprechen. Und wir haben uns davon eine ausgesucht, weil die nämlich sehr interessant klingt. Und zwar ist sie initiiert vom päpstlichen Bibelkommission.
Korrekt.
Ja, ist sie initiiert. Mhm. Und Sie sprechen da über was?
Genau, die sind auf mich zugekommen, weil sie eine Konferenz zum Thema Anthropologie, also was ist der Mensch, machen wollen. Ich habe das Buch Ihnen hier mitgebracht mit der etwas holprigeren englischen Version What is Man, was doch etwas sexistisch ist in der Art und Weise, wie es formuliert ist. Man könnte vielleicht auch sagen, What is Humankind or What is a Human Being wäre sicherlich besser. Was ist der Mensch, passt da in unserem deutschen Sprachraum, sind wir mal der englischen Sprache ein bisschen überlegen, würde ich sagen. Genau, die Frage ist, wie ist Menschsein zu verstehen? Dieser Band ist jetzt ja schon eben kürzlich erschienen. Ich habe die Anfrage bekommen, bevor der Band erschienen ist, einmal im Gespräch zu sein über diese ersten Gedanken von katholischer Seite. Dann wurden aber eben speziell Leute zu Paulus eingeladen als eine Sondersession, wo es um die Frage geht, wie eben Menschsein zu verstehen ist. Und die sind auf mich deshalb aufmerksam geworden, weil ich so einen relationalen Ansatz habe zu Paulus, zum Heiligen Geist, wie der Heilige Geist Menschen verändert und natürlich damit auch zum Menschsein grundsätzlich. Ja, und das wird sicherlich eine spannende Geschichte werden. Für mich auch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen zu überfliegen, was es so gibt an Reaktionen auch auf meinen relationalen Ansatz zu Paulus, den ich 2010 das erste Mal in meiner Doktorarbeit vorgestellt habe. Es gibt zum Beispiel ein Buch, was jetzt jüngst erschienen ist, was genau darauf aufbaut und eben dieses relationale Modell nochmal speziell von der Anthropologie und dem Heiligen Geist anschaut. Das ist kürzlich erschienen und da bin ich mal gespannt, was der so an Weiterführungen führenden Gedanken hat und was sich sonst in dem Gespräch so ergibt. Ich habe den Band jetzt noch nicht lesen können, aber freue mich sehr darauf, denn Anthropologie, das Verständnis vom Menschen, halte ich für eines der sehr relevanten Themen, die sich ja auch auf alles Mögliche auswirken, wie wir uns selbst verstehen. Ich denke gerade heute an meine Vorlesung mit den Erstis, ein Thema, wie gehen wir an die Bibel ran, wie finden wir Gottes Willen? Und ein Bischof aus dem 18. Jahrhundert sagt, also wenn es meine eigenen Gefühle, meine eigenen Prägungen anbetrifft, dann muss ich denen doch auf jeden Fall misstrauen. Ich brauche Gottes expliziten Willen und der sagt, da geht es um das Thema Sklaverei, der sagt mir eben in der Bibel, dass Sklaverei sehr wohl eine Möglichkeit ist und deshalb kann ich mich nicht aufgrund meiner eigenen Empfindungen und Gefühle und Gedanken jetzt gegen Sklaverei entscheiden, sondern der wirklich sichere Weg ist die Bibel als externes Wort. Und hier sieht man dann doch so eine negative Anthropologie greifen. Ja, ich muss ganz, ganz vorsichtig sein mit allem, was aus mir herauskommt. Da wird, glaube ich, das, was sich auch an Veränderungen im Menschen stattfindet, durch die Begegnung mit Gott, sehr kritisch gesehen, unterbelichtet. Ja, das sind Dinge, die ich spannend finde und bin vor allen Dingen natürlich an dem ökumenischen Austausch sehr interessiert. Ne?
Spannend. Bevor ich jetzt weiter ins Thema eingehe, Sie haben schon mal Ihren Ansatz angesprochen, jetzt mehrmals. Für alle, die das nicht wissen, weil ich bin mir sicher, dass jemand von unseren ZuhörerInnen nicht weiß, was Ihr Ansatz ist, wollen Sie den vielleicht ein bisschen ausdifferenzieren, damit man sich da ein bisschen was drunter vorstellen kann?
Gerne. Also vielleicht muss ich da an einer Stelle kurz ausholen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, ich bin auf zwei Konferenzen unterwegs. Die andere geht zur Kosmologie. Eine, die jetzt im nächsten Monat schon stattfinden wird, in Eversbach von den Freien Evangelischen Gemeinden, in deren theologischen Ausbildungsstätte. Also mehr eine, die in der deutschsprachigen Welt unterwegs ist. Und die geht über die Kosmologie, also die Frage, wie die Welt zu verstehen ist. Und dabei spielt zum Beispiel die Frage eine Rolle, wie kann man eigentlich den Heiligen Geist verstehen? Muss man den eigentlich auch physisch verstehen als eine physische, transformative Substanz, die den Menschen sozusagen von innen physisch verändert, wenn der Heilige Geist ins Leben kommt. Auf dem Hintergrund dieser Lehre, die sehr populär ist in der neutestamentlichen Wissenschaft, auf dem Hintergrund der griechischen Stoa, die eben Geist, Pneuma als was Materielles versteht, was dann möglicherweise über Wein aufgenommen wird beim Abendmahl oder über das Wasser bei der Taufe, dass dadurch die Veränderung des Menschen dann so von jetzt auf nachher durch so eine Infusion des Geistes praktisch nahezu automatisch funktioniert. Damit habe ich mich in der ersten Hälfte sozusagen meiner Arbeit damals beschäftigt. Und das ist auch ein Thema, was weiterläuft, da eben jetzt diese erste Konferenz und die mit der päpstlichen Bibelkommission, da stelle ich dann sozusagen mein eigenes Modell, dieses Relationale, eher vor. Was ist das? Das ist also keines, was so von einem jetzt auf nachher Zoom durchströmt werden von einer physischen Kraft, die mich materiell sozusagen meiner Seele von jetzt auf nachher verändert, sondern eher ein Modell, was sich aus Beziehungsdynamiken entwickelt. Also durch die neuen Beziehungen, die jetzt in dem Fall, was den Heiligen Geist anbetrifft, die der Heilige Geist schafft, wird der Mensch verändert. Damit muss man natürlich grundsätzlich sagen, der Mensch ist ein Beziehungswesen, das ist nichts Neues. Ich habe das ein bisschen auch auf dem Hintergrund psychologischer Studien versucht zu erklären, wo das ja auch keine neue Erkenntnis ist, dass die Beziehungen, in denen man lebt, einen prägen. Was aber eben schon neu war und inzwischen auch noch ein bisschen weiterentwickelt worden ist von Susan Eastman, einer amerikanischen Paulusforscherin, ist eben der Gedanke, dass Paulus darum auch sehr wohl weiß und wenn er die Dynamiken der Veränderung des Menschen durch den Geist Gottes oder durch die Begegnung mit Gott allgemein darstellt, dass das eine der zentralen Dynamiken ist. Praktisch gesehen heißt das, ich komme aus einer negativen Machtstruktur, was Paulus im Fleisch nennt, zu im Geist. Und was heißt das eben praktisch? Das macht er in Römer 8 sehr schön deutlich, nachdem er das so abstrakt sagt, ihr seid nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Heißt das tatsächlich, dass man eben eine neue Familienstruktur kommt, Gott als Vater erlebt, der Geist betet aber, Jesus wird zum Bruder, es wird vom vorher alleinigen Ich, was verzweifelt ist in Römer 7, zum Wir, zum Ihr, man ist in Gemeinschaft unterwegs. Und das sind so Dimensionen, in denen klar wird, es ist nicht ein Instant Change, der sich von jetzt auf nachher geht, sondern es ist zwar ein Versetztwerden, ein neues Beziehungsnetz, in dem sich aber eine Transformation dann langfristig auch ergibt aus diesen neuen Beziehungen. Sicherlich auch aus guten Beziehungen in der Gemeinde. Das ist ja, nicht jetzt einfach nur so rein abstrakt der Geist und Gott und Vater und so und ich in meiner Jesus-Beziehung, sondern Paulus sagt dann auch ganz klar, wie das innerhalb der Gemeinde praktisch abgehen muss. Da muss es eben auch Strukturen geben, die das fördern, ne? Dass man eben aufeinander hört, dass der Geist untereinander wirken kann, dass man den anderen ausreden lässt, dass man zuhören kann. Da geht es um die Gaben des Geistes. Da werden praktisch Strukturen geschaffen, die dieses Miteinander, was den Menschen dann verändern kann, zulassen, sodass nicht, sag mal, die Mächtigen oder die Dominanten sich nur durchdrücken und dann letztendlich die gleichen Dynamiken in der Gemeinde abgehen, wie sie in der Welt oder in anderen Gesellschaften auch abgehen, sondern dass sich hier durch diese Strukturen auch ein Miteinander entwickelt, was den Menschen auch positiv langfristig verändern kann.
Ja, Ja, und dann macht es natürlich mit der Schleife ganz viel Sinn, da über Anthropologie auch zu reden, weil das ja viel auch mit einem positiven Menschenbild zu tun hat, wenn man sagt, hey, Paulus redet schon darüber, dass dich dein Netzwerk auch verändert. Und ich fand es total spannend, das ist ja dann auch auf mehreren Ebenen aufgebaut in dem Sinne, mhm, ja dann, weil es ist einmal diese Ebene Gott und ich, mhm, und es ist aber auch die Gemeinde und ich, genau, in der ich mich dann bewege und dann ja aber auch Gesellschaft, mhm, die da mit reinspielt, schätze ich mal.
Ganz genau. Also sind alle diese Dimensionen, also die Interaktion mit der Gesellschaft wird jetzt bei Paulus speziell nicht so intensiv beschrieben, aber es gibt auch da Dimensionen, dass eben, wenn man jetzt mal dran denkt, das, was ich gerade beschrieben habe, ne, diese Strukturen in der Gemeinde, wo Leute aufeinander hören und Sprachenrede übersetzt wird oder ähnliches, da ist dann zum Beispiel die Gesellschaft oder derjenige, der diese Gemeinde besucht, beschrieben und da heißt es, da geht es jetzt eben nicht drunter und drüber, sodass er sagt, hier, diese Leute sind ja von Sinn, sondern er sagt, wow, genial, Gott ist mitten unter euch. Also eine Reaktion in die Gesellschaft hinein von diesen anderen Miteinander in der Gemeinde ausgehend, was ja, attraktiv ist, ne? Und insofern auch Gesellschaft verändert.
Total interessant. Wie muss man sich das dann vorstellen? Diskutieren Sie dann? Also ist es eine Podiumsdiskussion oder ist das, Sie tragen vor und dann darf jemand reagieren, so vorlesungsmäßig?
Also wie es jetzt bei dieser päpstlichen Bibelkommission-Konferenz genau ausgeht, weiß ich noch nicht, weil das eine Online-Geschichte sein wird. Das war ursprünglich mal anders geplant. Ich wäre natürlich sehr gerne in Rom gewesen und dann gibt es natürlich etwas andere Dynamiken. Bei Online-Konferenzen ist es dann oftmals so, man trägt vor und dann gibt es ein Podium. Also ich weiß, wer die anderen Leute jetzt sind, die zu Paulus dabei sind. Da wird es wahrscheinlich so sein, dass die als Erste reagieren werden. Und dann, weil diese päpstliche Bibelkommission die Konferenz, glaube ich, öffentlich gestalten will, könnte ich mir vorstellen, dass über den Chat auch dann jedermann noch Fragen stellen kann.
Spannend. Also kann da auch jemand zum Beispiel von unserer Hochschule dann dazu kommen?
Ja, da gehe ich von aus. Also ich könnte gerne den Link zu der Website mal teilen. Die ist im Entstehen und da kann man sich anmelden. The Call for Papers ist, glaube ich, nicht mehr offen. Also es gibt praktisch eingeladene Vorträge, zu denen ich jetzt gehöre. Und man konnte aber auch selber noch für andere Foren eigene Beiträge anmelden,
oh, wow,
die dann vielleicht genommen werden oder nicht, genau. Aber als TeilnehmerIn auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Sehr interessant. Wenn wir den Link bekommen, werden wir den mit dem Campus teilen.
Sehr gern.
Sie arbeiten aber gerade auch, also schriftlich, Sie reden nicht nur, sondern Sie arbeiten gerade auch an einer Sexualethik, beziehungsweise an einem Lehrbuch oder einem Lehrbuchartikel.
Genau, letzteres.
Ja, erzählen Sie mal, was arbeiten Sie da gerade so, wie kam es dazu?
Ja, also ich sollte da schon längst viel mehr drüber gearbeitet haben, was jetzt diesen Artikel anbetrifft, denn ich bin schon in der Bringschuld von Ruben Zimmermann für seine Ethik, der also ein Lehrbuch schreibt, was für Studierende auch gedacht ist, eine neutestamentliche Ethik. Ich habe selber schon zweimal eine Lehrveranstaltung in Jena gemacht, Sex und Gender im Neuen Testament. Das weiß jetzt eben auch der Herausgeber von dem Buch und bin mit dem Thema so immer mal wieder unterwegs. Ich habe zum Beispiel mal für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland so einen Tag für Synodale gemacht. Da wurde ich angefragt, ob ich praktisch so einen Workshop-Tag gestalten könnte zur Frage von Trauung und Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, was natürlich auch sehr spannend war. Das heißt, mit dem Thema bin ich schon eine Weile unterwegs. Das Spannende ist jetzt von diesem Artikel, das habe ich auch erst gemerkt, als ich schon zugesagt hatte, dass in diesem letzteren Teil dieses Ethikbandes Ruben Zimmermann von den Autoren wünscht, dass man nicht mit der Bibel startet, wie ich das jetzt als Bibeltheologe gewohnt bin. Und ich habe ja, wie einige von Ihnen vielleicht wissen, auch so eine Methode entwickelt, wie man von auch komplizierten ethischen Aussagen der Bibel zu Impulsen für heute kommen kann, zu so einer inspirierenden Ethik. Das werde ich sicherlich in dem Artikel auch verarbeiten. Aber er möchte gerne, dass der Starting Point sozusagen in der gegenwärtigen Diskussion ist, in christlichen Werken zum Thema Sexualethik, Familienethik und so weiter. Das heißt, ich habe mich in der letzten Zeit da mehr eingelesen und werde, sobald das Semester rum ist, dann richtig mit dem Schreiben loslegen und dann nochmal meine Gehirnzellen ein bisschen mehr anstrengen, das Ganze auf, ich weiß nicht, 15 Seiten oder so zu verpacken. Also erst, was sind Fragen heute, spannende Fragen? Also da könnte man jetzt sagen, ne, da gibt es ja alles Mögliche von Ehescheidung bis, was ist grundsätzlich eine Ehe? Sollte eine Ehe offen sein? Sollte sie geschlossen sein? Also Polyamorie, all diese Themen. Bis hin zu den klassischen Dauerbrennern in der letzten Zeit von Homosexualität und so weiter. Und dann aus diesen gegenwärtigen Fragen dann Rückfragen, was gibt es im Neuen Testament zu diesen Fragen zu sagen? Und dann werde ich sicherlich eben nochmal auch grundsätzlich dieses Modell in Anschlag bringen, Kriterien, die man nutzen kann, um eben von diesen auch sehr teilweise sehr sperrigen Aussagen, die wir im Neuen Testament dazu finden, wieder Impulse zu kriegen für diese Lebensfragen, die uns ja doch alle immer mal wieder bewegen.
Ja, das hört sich sehr interessant an. Das ist jetzt so eine ganz krasse Impulsfrage, aber wie lange sitzt man an sowas? Wie lange sitzen Sie an so einem Artikel? Wie viel Zeit läuft da für Sie rein? Und ja, also wie viel bewegt Sie da auch? Ist das Monate? Sind das vielleicht auch bloß Wochen oder Tage?
Also es hängt immer natürlich davon ab, wie man gerade zeitlich getaktet ist. Jetzt ist natürlich sehr viel während des Semesters so gelaufen, auch an Korrekturen und was weiß ich nicht, sodass das immer nur mal zwischendurch in Reindippen ist. Und im Moment diese Literatur, die ich jetzt lese, die ja eben, wie gesagt, nicht die Bibelliteratur ist, sondern gegenwärtige Bücher aus der systematischen oder praktischen Theologie zum Thema Körperlichkeit und Christ sein und was ich nicht so weiter. Das lese ich, sage ich mal, in etwas entspannter Natur, vielleicht auch mal auf einem Sonntagnachmittag oder so, ohne mir jetzt da schon den Kopf beirauchen zu lassen. Das bewege ich also über eine längere Phase und dann die Schreibephase selber, wenn ich mir dann die Notizen aus diesen, also Anmerkungen, die ich mir beim Lesen gemacht habe, dann Notizen daraus mache und so, das ist dann, sind dann sicherlich auch noch mal, ich würde mal sagen, so 3 Wochen oder so auf jeden Fall. Nun habe ich zu dem Thema, wie gesagt, schon ein bisschen was gemacht auf biblischer Ebene, vor allen Dingen mit Studierenden halt, sodass ich denke, dass es mit den 3 Wochen klappen könnte. Aber es gibt durchaus Artikel, die wesentlich länger dann in der Mache sind, ne? Je nachdem, wie viel Vorarbeiten man schon grundsätzlich in dem Bereich gemacht hat.
Gibt es für Ihren Artikel eine Kernfrage, eine Leitfrage, die Sie am Ende beantworten wollen oder? Ich meine, das ist ja schon ein großes Thema. Man kann da ja nicht einfach so drauf losschreiben. Da würde man, glaube ich, mehr als 15 Seiten füllen.
So ist es, ja, genau. Also da bin ich noch ein bisschen am Suchen, ehrlich gesagt, weil ich jetzt in der Literatur, die ich zu heute gelesen habe, so viele Perspektiven habe, dass ich da noch nicht ganz sicher bin. Ich hatte mir neulich mal, aber es ist schon wieder ein bisschen eine Weile her, ein paar leitende Gedanken gemacht. Also eines dabei wäre sicherlich die Frage, wie man eben einmal Fragen, die man an die biblischen Texte heranträgt und wie man die dann beantworten kann von Texten, die eben möglicherweise diese Frage gar nicht beantworten, wo man dann, glaube ich, fair enough sagen muss, gut, das sind Fragen, die jetzt auch über die biblischen Texte hinausgehen, die wir nur durch vielleicht ein paar Impulse hier und da anreißen können, wo man einfach auch, glaube ich, ehrlich sein muss und sagen muss, das sind nicht die Fragen, die biblischen Autoren bewegt haben.
Was würden Sie sagen, was da so ein Beispiel ist für so eine Frage, die von biblischen Autoren einfach damals nicht aufgegriffen wurde, weil sie damals auch nicht im Kontext war?
Also ein Thema, was ich jetzt nicht in diesem Zusammenhang von dem Aufsatz behandeln werde, aber was ich, als ich schon mal Ethik unterrichtet habe, übrigens auch an der CVM-Hochschule schon 2011, 2012, damals für Saba den Sozialethikkurs entwickelt habe, da habe ich zum Beispiel auch das Thema künstliche Befruchtung angeschaut. Das wäre so ein Thema, wo die Bibel keine direkte Antwort drauf gibt, ja, sondern wo man über andere Aussagen dann versuchen kann, zu überlegen, was würden vielleicht biblische Autoren dazu sagen, wenn sie heute mit der Frage konfrontiert wären. Aber ja, viele Insights, die es so gibt, auch über die biologischen Themen und auch das rein medizinethische. Na, man muss ja erstmal verstehen, wie das so funktioniert und welche Arten von künstlicher Befruchtung gibt es und so weiter. Das geht doch dann deutlich über den Horizont hinaus.
Ja, sehr interessant. Ich habe die Zeit im Blick, deswegen werde ich das Mikro jetzt an die Tabitha wieder übergeben.
Ja, ich merke, ich finde es super spannend, Ihnen zuzuhören, Herr Rabens. Also es ist einfach richtig beeindruckend, auch super spannende Themen von Heiliger Geist über Gemeinde, Anthropologie und auch Sexualethik hatten wir jetzt auch genau in den Ethikkursen immer wieder angesprochen, auch Homosexualität. Richtig spannend. Und leider müssen wir trotzdem Abschied von Ihnen nehmen. Es sind jetzt 2 Jahre rum und für Sie geht die Zeit erstmal hier zu Ende, was für uns sehr schade ist. Ich glaube, da kann ich für sehr viele Studierenden sprechen an der Stelle. Und ja, wir haben so eine Abschlussfrage, weil uns natürlich super brennend interessieren würde, was haben Sie aus diesen 2 Jahren mitgenommen? Allgemein, aber vielleicht auch aus theologischer Sicht. Was für Dinge sind Ihnen hängen geblieben? Genau, dürfen Sie gerne noch ein, zwei Sachen erzählen.
Ja, ich denke, das, was ich theologisch gesagt habe, ist natürlich auch, was mich praktisch am meisten bewegt, das sind die Beziehungen, ne? Also das, was wir miteinander, miteinander zwischen Studierenden und Lehrenden und auch innerhalb des Kollegiums so miteinander machen konnten, das ist das, was für mich am meisten zählt. Leider natürlich ist der Großteil meiner Zeit hier überschattet gewesen durch die Pandemie, sodass sich die Beziehungsdynamiken dann über Zoom und Moodle-Foren teilweise erstreckt haben, was ich mir natürlich etwas anders gewünscht habe und Sie sich auch. Das ist ein bisschen schade, aber trotzdem haben wir jetzt ja gerade hier, weil Sie als Zweites mit mir alle meine Fächer, also nicht alle, aber zumindest die biblisch-theologischen, die ich unterrichtet habe, gemacht haben, denke ich, einiges aufbauen können und im Gespräch bewegen können. Das sind die Sachen, die mich, glaube ich, auch am meisten anstoßen, also das, was man so untereinander, miteinander gemacht haben. Ich denke zum Beispiel, was wir letztes Semester in unserer Homebase gemacht haben, wo Sie, Frau Rundel, ja auch mit dabei sind. Letztes Semester haben wir uns über die Frage, also als wir am Anfang des Semesters überlegt haben, was könnten so interessante Themen sein, kam von Studierendenseite auch so die Frage nach, wie selbstbestimmt oder nicht selbstbestimmt ist eigentlich das Leben, wie stark greift Gott ein, hat Gott irgendwie einen Plan für unser Leben? Das sind Fragen, die mich auch immer bewegt haben, die mich jetzt natürlich auch, was meine eigene Zukunft anbetrifft, auch bewegen. Und in der Phase, als wir da also unterwegs waren in der Homebase, kam mir dann eine neue Veröffentlichung unter die Finger, die mich auf etwas gestoßen haben, wo ich schon vor längerer Zeit mal drüber nachgedacht habe, aber was mich jetzt auch nochmal wieder neu inspiriert hat, ein offener Theismus, wie sich das nennt, also dass Gott praktisch in einer offenen Beziehung mit uns lebt, das ist jetzt offen im Sinne von gemeint, dass er nicht alles vorherbestimmt hat, sondern dass es offene Pläne gibt oder offene Wünsche und dass eben einer, wie das mein guter Bekannter Manuel Schmid gesagt hat, ein Abenteuer ist. Sein Buch Gott als Abenteurer, das ist für mich auch Inspiration für meine eigene Zukunft, mit Gott als Abenteurer unterwegs zu sein und zu wissen, Gott kann aus vielen Situationen mit einem zusammen auch Dinge, die zunächst erstmal nicht so gut laufen, verändern. Das muss natürlich nicht immer so sein. Deshalb gibt es natürlich die Frage, die weiterhin auch besteht, nach dem Leid und nach dem, was man selber auch zu seinem Schicksal dazu tun kann. Ich erinnere mich da auch an eine spannende Diskussion, die ich mit den Drittis hatte. Da ging es um so einen Zwischentag beim Praxissemester. Da war ich eingeladen, so einen kleinen Impuls zu geben. Den hatte ich genannt Tun-Ergehens-Zusammenhänge vom verantwortungsvollen und barmherzigen Umgang mit unseren KlientInnen und uns selbst. Kam so ein bisschen dem Text raus, den hier Gebetshausleiter Daniel Hartel, wie heißt er? Nein,
ist Johannes.
Johannes Hartel, so richtig. Ich habe gerade vorhin mit Ihrem Herrn Schlummer darüber gesprochen. Das andere ist der Musiker, genau. Ja, also, da hatte der doch so ein paar spannende Thesen rausgehauen und so gesagt, ne, also schau in den Spiegel, das, was du da siehst, ist das Ergebnis deiner eigenen Entscheidungen und so in der Richtung. Das fand ich ganz spannend, mit ihren Kommilitonen zu reflektieren, die nun einerseits, sage ich mal, in einem Gefängnis gearbeitet haben und gesagt haben, ja, also einige unserer hier Leute im Jugendknast, die brauchen das, müssen das vielleicht hören, dass eben auch Teil dessen, was wir heute sind, das Ergebnis unserer Entscheidungen ist. Aber ich habe eben sehr darauf hingewiesen, dass das auch nur wirklich eine Seite des Ganzen ist und habe das ein bisschen versucht, auch theologisch zu erklären und anzuregen. Und da war eine andere Geschichte dann beispielsweise von einer anderen Kommilitonin, die halt in einer Arbeit stand, die sich mit Opfern von Human Trafficking beschäftigt haben und Frauen, die als Sexsklaven schon in der Kindheit sozusagen damit aufwachsen, denen so eine Aussage vor den Kopf zu knallen, das, was du heute bist, ist das Ergebnis deiner Entscheidungen, ist doch sehr problematisch. Das fand ich eine spannende Diskussion, Themen, die mich also praktisch weiter begleiten, die für mich für die Zukunft relevant sind, für meine eigene Spiritualität, würde ich mal sagen. Und da ist eben dieses zentrale Thema, auch beim offenen Theismus, das, was vielleicht uns auch ein bisschen zurückbringt auf die erste Frage, was ich sagen würde, Gott ein Gott der Liebe, Gott ein Gott der Beziehung sucht. Liebe und Beziehung bedeutet, wenn sie dynamisch ist, immer eine Offenheit meines Erachtens und keinen fest vorgefertigten Plan. Und mit diesem Gott der Liebe bin ich gerne unterwegs, auch wohl wissend, dass das nicht bedeutet, dass sich mein Leben immer so wendet, wie es sich Gott wünscht, wie ich es mir wünsche, sondern es auch andere Wendungen gibt, dass Gott anderen Menschen die Freiheit lässt, ihre Pläne zu verfolgen, sodass es für manche Menschen bessere und andere schlechtere Konsequenzen hat. Damit aber zu wissen, dass ich mit Gott als Abenteurer, einem liebenden Abenteurer eben unterwegs bin, das ist was eine von den Dingen ist, mit denen ich sozusagen von hier aus weiter starte.
Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Eindrücke und auch einfach das zu teilen, was Sie erlebt haben, was Sie bewegt auch. Ist richtig spannend. Wir bedanken uns auch für die Zeit, die Sie sich jetzt genommen haben, dass wir nochmal einfach mithören durften, mit einsteigen durften in Ihre Theologie, in Ihre Dinge, die jetzt bei Ihnen auch anstehen mit den Konferenzen. Da wünsche ich Ihnen einfach Gottes Segen und alles Gute und ja, weiterhin auf Ihrem Lebensweg mit Gott, dem Abenteurer. Wir sind gespannt, was er noch mit Ihnen vorhat. Und bedanken uns recht herzlich. Ja, und an die ZuhörerInnen, wir freuen uns schon auf die nächste Folge, sind gespannt, welchen Theologen wir dann zu Gast haben. Und ja, bis dahin.
Ja, super. Von meiner Seite auch herzlichen Dank für die Einladung. Und für mich ist Theologie Dialog. Auch wenn ich nicht mehr an der CVM-Hochschule Ihr Dozent bin, stehe ich weiterhin auch zum Dialog zur Verfügung. Freue mich, dass einige Mentees haben werde, mit denen ich im Gespräch bin, aber das betrifft jeden. Wenn Sie Bibelfragen oder anderes haben oder so im Gespräch sein möchten, von meiner Seite eine herzliche Einladung dazu.
Tschüss!
Tschüss!
Tschüss!